Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 30. November 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Dabei sind heute auch Volker und Alex, der für Malte einspringt. Der ist nämlich leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo und auch von mir gute Besserung. Also nicht an Alex, sondern an Malte.
Ja, uns geht's gut hier und wir haben natürlich auch wieder ein paar Themen für euch mitgebracht. Wir starten heute mit der Kontenlöschungsaktion von Google. Dann geht es weiter mit der Petition einiger umstrittener Wissenschaftler, die einen vorläufigen Stopp der Digitalisierung in Schulen fordern. Und zum Schluss schauen wir uns noch den momentanen Bitcoin-Höhenflug genauer an. Wie immer gibt's auch eine What the Fuck News, einen Nerd-Geburtstag und das Quiz. Beteiligt euch gerne im Live-Chat und dann geht's auch schon los mit unserem ersten Thema. Google will ab Dezember damit starten, inaktive Konten zu löschen. Wer sich in den vergangenen 24 Monaten nicht eingeloggt hat, könnte sein Konto verlieren. Der ein oder andere sollte sich also heute vielleicht nochmal schnell einloggen. Google sagt, dass die Kontolöschung aus Sicherheitsgründen passiert. Was sind das denn für Sicherheitsgründe?
Wer fängt an?
Eigentlich Maltes Thema gewesen, lustigerweise. Deswegen fange ich doch jetzt einfach mal an.
Ja, weil du Malte vertrittst, das finde ich super.
Google hat halt, sagt zumindest, dass sie natürlich solche Konten eher missbraucht werden, weil sie keine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, weil sie auch sonstige keine Sicherheitsmerkmale haben und die halt, wenn sie gekapert sind, auch keiner mehr mitkriegt, weil natürlich kein anderer mehr drauf zugreift. Das heißt, die laufen möglicherweise oder werden für Angriffe verwendet, für Scam-Angriffe und so weiter. Und das will natürlich Google verhindern. Generell geht es natürlich auch darum, einfach mal aufzuräumen, nach wie vielen Jahren jetzt Google Mail bzw. Google Account. Auch da hat sich natürlich viel angesammelt. Ich glaube, die sind ganz froh, wenn sie auch ein paar Karteileichen loswerden. Aber vorgeblich sind es auf jeden Fall Sicherheitsgründe, weil natürlich so ein Konto, was unbeobachtet ist permanent und keine Kontaktdaten mehr hat, die zum Beispiel gültig sind, einfach nicht mehr wirklich sicher ist, zumindest aus Google-Sicht.
Und es ist ja auch mal ganz sinnvoll, sowas mal wegzutun, ne? Also ich meine, das einerseits kostet es dann doch noch irgendwie Speicherplatz, das ist jetzt für Google vielleicht nicht so relevant, aber die ganze Datenhaltung, die Datenbanken dahinter, das ist einerseits wichtig, dass man die sicherlich immer mal durchspült, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite ist es halt schon auch ganz interessant natürlich, umgekehrt die Leute jetzt nochmal aufzuscheuchen, nämlich all diejenigen, die sich jetzt wieder anmelden, die sind ja für Google plötzlich wieder interessant. Also alle die vorher sozusagen Konten vergessen haben, die räumen jetzt auf, entweder tun sie die Konten weg, damit ist es auch für Google hilfreich zu wissen, aha, dieses Konto ist gar nicht mehr relevant. Und umgekehrt werden halt ein paar andere Leute plötzlich wieder da sein und feststellen, oh, vielleicht habe ich bestimmte Daten einfach immer noch abgespeichert, die genutzt, aber war gar nicht mehr aktiv im Konto. Und so sind sie für Google natürlich auch wieder relevant und interessanter, weil Google dadurch neue Verknüpfungen herstellen kann oder alte wiederherstellen kann sozusagen.
Bei diesem erneuten Einloggen von Leuten, die jetzt das nochmal versucht haben, scheint es aber auch Probleme gegeben zu haben. Bei uns im Forum haben ein paar Leute geschrieben, dass sie jetzt sich mit einer Telefonnummer verifizieren mussten und das nicht wollten. Und das war früher anscheinend nicht so und jetzt muss man eine Telefonnummer angeben. Da haben jetzt halt ein paar Leute ein Problem, die sich jetzt nochmal einloggen wollten,
ja, wenn sie die nicht angeben wollen. Vor allem brauchst du die Telefonnummer für die Google-Mail-Konten. Also wenn du keine Mail benutzen willst, dann kannst du auch noch ohne auskommen. Aber es ist halt schon schwierig, da sozusagen drumherum zu kommen, weil Google auch die Verifizierung natürlich möchte, weil sie eben auch verhindern wollen, dass das missbraucht wird. Aber natürlich hat es auch Vorteile, wenn man so eine verknüpfte Telefonnummer für irgendwas, ich meine, Google wird die jetzt nicht nutzen, um Spam-Anrufe zu machen, aber natürlich ist es sinnvoll, wenn man weiß, okay, da ist ein echter Mensch mit einer echten Telefonnummer dahinter. Das heißt, dieser Account hat eine gewisse Relevanz. Ne? Man weiß eben, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein echter Mensch ist, ist höher, als dass es irgendwie der fünfte, sechste Spam-Account ist von irgendjemandem, der mal eben noch ein neues Konto angelegt hat. Das hat natürlich Vorteile und deswegen will man das natürlich auch bereinigen und sagen, okay, Leute, dann gebt halt die Telefonnummer an, wenn ihr Mail weiter nutzen wollt, ansonsten löscht man euch euer Konto. Ja, ich verstehe auch, dass Leute sagen, nee, warum soll ich Google meine Telefonnummer geben? Andererseits haben sie natürlich auch
Google hat ja schon mein Mail-Konto, großartig. Genau. Also wer so argumentiert hat, aber irgendwie auch an einer Stelle nicht mehr mitgedacht, würde ich sagen. Na, aber klar, man möchte vielleicht nicht noch, ne, also viele Leute haben das ja, hat Alex ja angedeutet, durchaus für bestimmte Konten auch genutzt. Es gibt auch viele Spammer, die das nutzen. Das kann man natürlich hervorragend damit versuchen zu vermeiden. Also nicht hervorragend, aber es ist ein guter Weg, das für die meisten zu vermeiden, dass das halt Konten sind, mit denen irgendwelcher Schindluder getrieben wird. Insofern ist das schon, wie gesagt, es gibt durchaus positive Effekte, weswegen das sinnvoll ist, dass da Google nachfragt, ob deine Mailadresse, ob deine Telefonnummer hinterlegt ist. Wenn das manche Leute nicht möchten, dann machen sie sich auch die richtigen Gedanken. Finde ich auch gut. Wenn die sagen, ich möchte Google meine Telefonnummer nicht geben, dann sollten sie aber zum Beispiel auch kein Android-Telefon benutzen, weil in aller Regel hat Google sonst die Telefonnummer.
Genau.
Also da hängen ganz viele interessante Gedanken dran, auf jeden Fall, nur an dieser Aufräumaktion.
Also ich finde auch, das ist auch zum Beispiel bemerkenswert, Gmail ist ja vor 15 Jahren oder so gestartet, da haben am Anfang natürlich ganz viele auch ein Konto erstellt, das sie möglicherweise nie wieder nutzen, der Name ist aber belegt und durch diese sehr interessante Gestaltung von Google, dass man eben jeden überall Punkte reinsetzen kann, ist immer dieselbe Adresse, sind halt sehr viele E-Mail-Adressen noch einfach grundsätzlich belegt, ne? Also es hilft auch da schon, glaube ich, mal einfach mal aufzuräumen und dann nochmal, vielleicht kann man jetzt nach der Aktion mal gucken, ob der Name vielleicht frei ist, den man eigentlich haben wollte. Also das ist durchaus, ja, es schadet nicht und Google guckt ja auch drauf, ob die Konten in den letzten Jahren aktiv waren, was da überhaupt drauf liegt und so weiter. Also die haben ja schon Kriterien, nach denen sie gehen und die meisten Accounts werden halt tatsächlich einfach nicht mehr genutzt und die, die jetzt darauf hingewiesen wurden, jetzt sich doch einloggen, na, wie gesagt, dann die zählen dann wieder als richtiger Google-Account, die kann man eben auch fürs Marketing dann wieder benutzen und für Werbung ausspielen. Also ist eher, sagen wir mal, Win-Win zumindest für Google und für die Nutzer eigentlich auch, weil sie halt die Adresse entweder eben dann wegschmeißen oder eben weiter nutzen können.
Was ich mich frage, was gerade auch im Chat schon mal irgendwo aufkam, wie will man denn so Spam-Accounts durch diese Löschaktion entfernen? Weil die sind doch irgendwie, die sind doch aktiv, oder? Die ganze Zeit. Die schicken ja die ganze Zeit die Spam-Mails von dem Account.
Gut, das ist tatsächlich ein Argument. Ich gehe auch davon aus, dass sie natürlich in dem Zuge auch versuchen, die Leute anzuschreiben und sagen, ey, gib doch deine Telefonnummer an. Und wenn darauf permanent nicht reagiert wird, dass sie eben auch solche Accounts eher flaggen zum Löschen als andere. Und so ein Spammer nutzt ja in der Regel nicht immer die gleiche Adresse. Weil natürlich die geblockt werden. Wenn irgendwo eine Adresse Spam kommt, wird die natürlich auch weggeblockt. Das heißt, er braucht eh immer neue Adressen. Und je mehr du aus diesem Pool rausnimmst, ist natürlich, glaube ich, für Google auch sinnvoll. Das wird nicht der Hauptgrund sein. Natürlich Spammer gibt es immer wieder. Die können auch ganz einfach ein neues Konto anlegen mit einer Fake-Telefonnummer. Da lässt sich vieles eh schon anderweitig umgehen. Aber also insofern ist das Argument jetzt nicht, glaube ich, nicht der Hauptgrund für die Kontenlöschung. Aber jedes E-Mail-Konto, was irgendwo frei rumschwört, wird auch gmx und web.de und wem auch immer so gehen, ist ein Problem, weil wenn da keiner Zugriff hat oder es keiner benutzt, einfach keine Kontrolle stattfindet, was mit diesem Konto geschieht. Ne?
Vielleicht noch für die Leute interessant, die jetzt angeschrieben wurden, die aber vielleicht ihre Telefonnummer nicht angeben möchten und dann in der Gefahr sind, dass ihr Konto gelöscht wird. Was hat man dafür Konsequenzen? Also was ist dann alles davon betroffen, dass wir das vielleicht einmal klären, damit die Leute wissen, was dann vielleicht weg ist?
Also die Frage ist natürlich eigentlich, nutzt du das Konto ja aktiv? Wenn du zum Beispiel YouTube benutzt, wenn du Gmail benutzt, wenn du von mir aus Google Docs oder sowas benutzt, dann bist du ja aktiv eigentlich eingeloggt. Insofern, die Gefahr, dass wirklich was verschwindet, ist jetzt nicht so hoch. Aber klar, Google hat gerade im Laufe der Zeit immer mehr gefordert, dass du dich irgendwo einloggst mit einem Account oder dich zumindest anmeldest, damit du kommentieren kannst und so weiter. Und es hängt natürlich alles an diesem einen Account, wenn du das mit verknüpft hast. Da ist halt die Gefahr, dass das zumindest die Kommentare wechseln, dass irgendwelche gespeicherten Daten wechseln. Wobei ich davon ausgehe, dass Google schon nicht einfach alles löscht, was jetzt relativ neu ist. Die gucken halt, okay, hat der vor 10 Jahren sich mal eingeloggt? Okay, nee, offensichtlich nicht. Also die letzte 10 hatte ich mal eingeloggt, wir löschen das jetzt, das ist kein Problem. Aber da hängt schon einiges dran im Google-Universum, wenn man das so will. Aber wie gesagt, entweder nutzt du es aktiv, das Ganze, dann ist es ein Problem, dann fällst du aber nicht unter diese Löschung und nutzt es nicht, dann war es dir sowieso egal, in der Regel.
Ich würde auch sagen, ne? Also ganz wer 2 Jahre lang dieses Google-Konto nicht aktiv genutzt hat, der wird wahrscheinlich dieses Konto für irgendwelche Dinge mal verwendet haben, wofür man den Hauptaccount nicht nehmen wollte, was auch immer, oder hat sich Mailadressen reservieren wollen damit, aus Gründen, weil man auch dachte, ach, das ist ja eine tolle Adresse, ist ja cool. Und wenn man sich jetzt nicht einloggt, dann verliert man die halt. Und ich gehe mal davon aus, dass der grundsätzlich der Schaden vergleichsweise gering ist. Der Gewinn für Google aber umso größer, weil all die Leute jetzt denken, hey, ich muss mich da doch nochmal anmelden. Die sehen ja einen Wert in dieser Adresse. Und selbst wenn sie 2 Jahre lang nichts damit gemacht haben, insofern ist es für Google interessant und wenn man eben keinen Wert drin sieht, dann ist es auch völlig egal. Ich wüsste jetzt tatsächlich gar nicht, ob ich noch irgendwelche Mail-Konten habe bei Google, die ich 2 Jahre nicht genutzt habe. Das ist ja auch noch eine Herausforderung. Finde ich das überhaupt noch, dieses Konto?
Hast du so viele?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe relativ wenige Google-Konten gehabt.
Ich habe bestimmt mehr als eins, auch für irgendwelche Testzwecke oder so, die man mal angelegt hat, aber ich check die ja nicht mehr, ich kontrolliere auch nicht, wenn die mit irgendwas verknüpft sind, okay, keine Ahnung, ich habe noch keine Mail bekommen, also die Testaccounts, die ich angelegt habe und seit 5 Jahren ich nutze, haben jetzt noch keine Nachrichten gekommen, dass irgendwas wegfällt, also es kann auch nicht so viele betreffen, die das wirklich aktiv nutzen oder mal aktiv genutzt haben, das werden halt alles sehr viele tote Accounts sein. Und dann gibt's ja noch so viele Spezialdinger wie früher YouTube-Konten, die du halt extra angelegt hast für YouTube und so, die du halt dann nur sowas nutzt, weil du keinen Klarnamen angeben wolltest. Oder Kinder-Accounts, die mit dem anderen Account verknüpft sind, die fallen ja oft dann gar nicht drunter unter diese Löschung, weil die eben doch mit irgendwas anderem noch verknüpft sind, weil die noch zugänglich sind. Und die ignoriert dann Google auch erstmal. Also das ist ja, das große reine Machen ist jetzt nicht, die passen schon auf, dass sie nicht versehentlich Konten löschen, die vielleicht doch noch in Benutzung sind. Und da kommt schon genug zusammen wahrscheinlich.
Nico Ernst schreibt ja auch in den Kommentaren, dass es anscheinend auch normal ist, dass nach 2 inaktiven Jahren Konten gelöscht werden. Bei ihm wurde nach 2 Jahren ein OneDrive-Konto von Microsoft auch gelöscht. Scheint jetzt gar nicht so ungewöhnlich zu sein.
Also andere Anbieter sind da wesentlich rigoroser. Also ich glaube Hotmail zum Beispiel, was ja auch längst zu Microsoft gehört, hat da nach 12 Monaten teilweise Accounts schon weggeschmissen. Yahoo ist auch sehr extrem in der Hinsicht gewesen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber also Google ist da schon eher die Ausnahme, weil eben viel mehr dranhängt als nur der Mail-Account. So irgendwann ist halt Zeit dafür, dann doch die Datenbank ein bisschen sauber zu machen. Ne?
Also können wir als Fazit sagen, die wollen ein bisschen aufräumen. Für normale Nutzer sollte eigentlich überhaupt gar kein Problem entstehen. Man muss also vermutlich gar nicht aktiv werden. Also alles halb so schlimm.
Ich denke, also dramatisch ist es nicht tatsächlich. Ja, denke ich auch. Ein bisschen aufräumen ist eigentlich, macht man es im Frühling, ne?
Ja, naja, vielleicht wollen die aufgeräumt ins neue Jahr starten. Das kann man auch als schlecht. Anlass nehmen.
Halber Ballast.
Hier hat auch Volkers E-Mail-Adresse veröfföffentlicht. legovolker69@gmail.com. Woher wusstest du, dass die so lautet?
Das ist die. Moment, ich muss nachgucken. Ich habe nämlich das Passwort vergessen.
Die hast du bestimmt.
Schön ist ja auch, Bika456 schreibt, ich habe bestimmt 20 Konten, 17 können weg. Das ist auch super, dass Google für einen aufräumt. Das ist das großartig.
So. Wenn wir sonst nichts mehr dazu zu sagen haben, würde ich...
Ich glaube, wir sind uns einig.
Ja. Ich finde den Kommentar von Against Nazo noch sehr schön. Bin 2 Jahre nicht zur Arbeit erschienen, danach wurde ich gekündigt.
Kann man nicht meckern eigentlich, oder? Dabei 2 Jahren.
Nee, 2 Jahre nichts tun, dann erst gekündigt werden, das hat was.
Das klingt gut. Können wir ja auch mal ausprobieren.
Hallo?
Dann werde ich direkt wieder gekündigt hier. Jede Sendung geht eine neue Kündigung raus. Ja, wahrscheinlich krass. Ist bei mir andersrum. Ich wurde die ganze Zeit, ich bin eigentlich schon längst gekündigt, ich tauche nur immer wieder hier auf. Okay, bevor es hier direkt beim ersten Thema schon eskaliert, gehen wir mal in die erste Rubrik.
Die What the Fuck News der Woche.
Heute geht es um Microsofts hässlichen Weihnachtspulli. Wir hatten ja sogar überlegt, ob wir uns einen Weihnachtspulli für die Quizshow besorgen von Windows. Jetzt hat Windows auch den diesjährigen Pullover vorgestellt und wir sind dann leider doch raus. Moment, ich zeige euch den einmal.
Ist so geizig.
Ja, er ist aber auch nicht besonders schön, muss ich sagen. Also da ist gar nichts weihnachtlich dran. Moment, sorry, es dauert einen Moment. So, ich habe jetzt
nee, meinen Bildschirm geteilt. Nee, der ist einfach nur hässlich.
Kommt, das geht ja so, ne? Gleich.
Ja.
Ja, ist so.
Also.
Da ist nämlich die Windows XP-Wiese drauf. Ich finde, aber der ist halt unweihnachtlich, finde ich. Deshalb mag ich den nicht.
Ja, das stimmt. Clippy und, war weihnachtlicher, oder?
Ja, ich zeig euch auch gleich noch die Pullis aus den letzten Jahren. Aber auf jeden Fall hat uns halt auch der Preis abgeschreckt. Der Pulli ist nämlich ausschließlich über den Microsoft US Store erhältlich. Zum Ladenpreis von 70 Euro kommen dann noch knapp 19 Euro Steuern und Versandkosten in Höhe von 28 Euro dazu. Das ergibt unterm Strich 116,50 Euro. Das ist, war uns dann vielleicht auch ein bisschen viel für den hässlichen Pulli.
Und dann ist er nicht mal reine Baumwolle, also ernsthaft.
Nee, das ist nur Microsoft. Hälfte Baumwolle und sonst in so ein Plastik. Aber tatsächlich spendet Microsoft einen Teil der Einnahmen vom Ugly Christmas Sweater an einen gemeinnützigen Zweck. Dieses Jahr ist es The Nature Conservancy, eine gemeinnützige Naturschutzorganisation. Oh, ich kann heute nicht reden. Es tut mir leid. Naturschutzorganisation in den USA. den Ugly Christmas Sweater bringt Microsoft jetzt schon seit 2018 jährlich raus. Und ich zeige euch mal noch die anderen Modelle. Also das ist die Rückseite von dem diesjährigen Pulli. Hätte man da
das
nicht
ist also die Moment, das ist das jetzt der Blick in die Gegenrichtung? Das ist ja was Neues.
Ich glaube ja.
Ja, krass.
Ist schon.
Ja, das ist ja der Hammer. Jetzt wissen wir mal, wie es in die andere Richtung aussieht.
Ja. Also jetzt seid ihr doch angefixt. Aber hätte man da nicht wenigstens einen Weihnachtsmann hinstellen können?
Ja, oder? Dann hätte man immer so, oder so einen schmelzenden Schneemann oder so.
Aber hier ist schon ein schmelzender Gletscher vielleicht zu sehen.
Nee, das sind doch Wolken, oder? Meinst du, das
ist? Ich glaube, es sind Wolken.
Ich glaube, das sind Wolken.
Ja, das könnten Wolken sein. Es könnte aber auch ein bisschen aus Gletscher sein.
Ja. Jetzt müsste man wissen, da können die Leute ja gleich mal gucken. Ich glaube, man findet im Internet, genau, danke, so heißt unser CMS, im Internet relativ schnell raus, wo diese Aufnahme gemacht wurde. Die ist ja sehr bekannt geworden, auch durch den Fotografen. Und guck doch mal in die andere Richtung. Nico weiß schon offenbar, wo es ist. Dann kann Nico doch mal gerade gucken, was eigentlich in Wirklichkeit in die andere Richtung zu sehen sein müsste. Ist es ein Berg oder sind es Wolken? Nix.
Aber ich finde, ein schmelzender Gletscher wär doch auch was. Okay, dann haben wir hier, das war letztes Jahr der Pulli.
Ja, der ist super.
Den hätte ich cooler gefunden.
Richtig weihnachtlich ist der ja auch nicht, bis auf diese Möchtegern-Schneeflocken, die auch noch falsch sind.
Ein bisschen haben
aber
sie
jeder sich weiß, dass die fingrig, wie heißen die denn? Oh Gott, ich müsste es besser wissen. Die Symmetrie von Schneeflocken ist doch anders.
Ah, ja, okay, das stimmt.
Also wenn das diese komischen Sternchen da Schneeflocken sein sollen, ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind keine. Der ist oll. Ja, halt Klammer.
Aber der sagt wenigstens auch Happy Holidays und so. Das ist so ein bisschen, haben sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben, finde ich.
Ja, aber der war super hier. Der Minesweeper-Pulli.
Der ist auch super, ja. Und der hat natürlich den Weihnachtsbaum tatsächlich. Das ist natürlich schon
schick. Und der hat auch richtige Sterne. Guck, mit 6. Mhm. Nee, sind 6? Das ist mehr.
Ja, doch, 6.
Sind es noch 8?
Zähle ich. Nee, wie heißt denn das?
Hier bei dem sind es doch 8. Da kann ich nicht zählen. 1, 2, 3, 4.
Achso, das sind 8. Ja, das ist falsch. Das ist auch falsch. Meine Güte.
Gucken, ob sie es hier richtig haben.
Nee, Untitled Paint. Das ist auch sehr schön.
Der ist natürlich auch schick.
Mit dem Windows 3.1 Start-Button. Ja. Ach nee, Windows 95, Entschuldigung, oder?
Aber nee, das ist Windows 3.1.
Ich weiß nicht mehr, wie das aussah.
Die Windows 3.1 hatte keinen Startbutton, ne?
Nee, eben. Deswegen bin ich gerade verwundert. Man kommt schon durcheinander. Mein Gott, hoffentlich kommt das nicht in der Quiz-Sendung vor. Total abgelost.
Also auf jeden Fall finde ich, dass die hier alle ein bisschen mehr weihnachtlich was drin hatten. Als jetzt.
Ja, hier ist aber auch nie. Bei mir hier ist ja auch
ein bisschen haben sie da so diese so ein bisschen Norweger-Pulli-Style.
Ja, aber die haben ja auch nicht, Norwegen hat ja auch nicht immer Weihnachten, ne? Müssen wir mal festhalten. Glaubt man vielleicht, ist aber nicht so.
Schade.
Ja, das stimmt.
Schade.
So, das war der erste. Ja, okay, der ist auch nicht weihnachtlich.
Nicht mehr auf, das ist 1, ne? 9 zu holen. Jetzt, wie gesagt, für das Geld ist die Qualität so ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Also die Tragqualität, es ist schon gut gemacht, aber es ist halt Plastik, ne? Bist du schon ganz gut drin in dem Ding.
Welchen hast du jetzt davon?
Den hatte ich tatsächlich, ich habe den gekauft. Der kam auch ein Jahr, also den habe ich leider so bestellt, dass ich ein Jahr später es tragen konnte, weil der kam erst nach Weihnachten an.
Schade.
Das war sein Halt, ne? Tja. Aber seitdem habe ich gedacht, der eine reicht dann auch, ne? Also so lustig okay. auch ist, aber ist auch sehr insidermäßig dann immer.
Wie viel hast du für den bezahlt 2018?
Boah, das soll nicht lügen, aber das war auch schon teuer. Also es waren bestimmt auch so 70 Euro oder so. Also mit Versand auf jeden Fall. Also billig war er auf jeden Fall nicht. Ja. Also ja, muss man sich schon überlegen. Ich glaube, es kam dann fast an die 100 Euro irgendwann auch ran mit Versand und allem.
Okay.
Naja, Hauptsache, sagst, ich glaube, ich habe keinen Zoll darauf bezahlt. Das ist schon mal gut. Das ist nur ein paar Steuern.
Okay, aber du hast jetzt trotzdem nicht so richtig Werbung dafür gemacht.
Für den Preis, weil es ist halt ein Insider-Gag. Das ist, funktioniert zwischen uns, funktioniert das, wenn wir den gerade hier auch sehen, wenn du den so trägst. Ich habe ihn bei uns Weihnachtsgrillen getragen. Da haben genug Leute gesagt, ach guck mal, den kenne ich doch. Das ist ja lustig. Aber es funktioniert nur im Nerd-Universum von uns. Außerhalb wird es schwierig. Da gedacht, hä, was ist das denn? Das
war leck, Quatsch. Alle. Ja, genau. Gott, was für ein hässlicher Pulli. Was ist denn das für eine Geschmacksverirrung?
Okay. Können sich ja alle überlegen, ob sie den noch bestellen möchten. Er ist jetzt auf jeden Fall erhältlich im Windows XP-Style.
Die Frage war auch, ob der limitiert sind. Ja, die gibt es immer nur in dem jeweiligen Jahr. Danach kannst du halt nicht mehr, also im nächsten Jahr kannst du nicht mehr kaufen. Weil wenn du dieses jetzige Dings haben willst, Motiv, dann musst du das auf jeden Fall jetzt kaufen.
Ich hatte nach dem Karl-Klammer-Pulli von letztem Jahr gesucht, weil ich dachte, wäre lustig, wenn wir den für unsere Quizshow alle anhaben würden. Und da habe ich nur so super komische Shops aus China gefunden, wo die Qualität wahrscheinlich noch viel schlechter gewesen wäre. Und die haben trotzdem irgendwie 50 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, nee, machen wir nicht.
Machen wir nicht.
Oh, jetzt habe ich.
Ist die Wallpaper. Also
ach was.
Leider
ach ja, das hatte schon jemand geschrieben, dass da ein Weinberg ist.
Ja, Nico Ernst hatte das geschrieben. So, und das ist jetzt der Blick, das ist jetzt der Blick in die andere Richtung. Passt das zu dem eben? Das ist, welcher ist denn jetzt welcher Blick? Ich komme total durcheinander. Seit wann stehen denn da irgendwelche?
Das sieht ja komplett anders aus.
Hässlich.
Er ist schon mal nicht grün, ne? Das ist schon mal schwierig.
Geogesser, ja, also ich glaube, das ist die Richtung, wie das normale
Bild ist. Genau, würde ich auch
denken. Da hat der Klimawandel aber auch zugeschlagen, ne? Also so grün, wie das mal war, ist das da auch nicht mehr.
Ja, aber sind das nicht alles Wein? Ist das auch Weinberg? Doch.
Ich wusste nicht, auch Wein.
Das ist nicht braun, das ist einfach nur so.
Ja, es ist ein November. Weinberg. Genau, das sind halt die Blätter im November 2022, wo dieses Bild geschossen. Also das ist einfach jetzt schon Laub
aber,
sozusagen.
Aber auf dem Wallpaper ist da Wiese, oder? Gewesen.
Ja, da war Wiese. Das ist ja auch schon 2000, da muss ja vor, wahrscheinlich, keine Ahnung, wann ist XP rausgekommen? 2001? Nee. So um den Dreh. Weiß nicht mehr genau. Ach Gott, das Gedächtnis.
Also was wir uns einigen können, ist auf jeden Fall, da hinten ist nicht ein Gletscher, wenn man sich umdreht.
nee, das genau, wären wahrscheinlich
noch Wolken gewesen.
Da war mehr so ein Mast. Den man so einfach rausgelassen. Da ist die gegen Richtung.
ja, da haben sie also vielleicht anstatt von diesem Mast, haben sie den Gletscher halt auf den Pulli gepackt.
Ja, wie Weihnachten, na klar, ist ja.
genau, der Weihnachtsgletscher.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt aber mal mit unserem zweiten Thema weiter, bevor wir uns hier völlig im ugly Christmas Sweater Strudel weiter nach unten bewegen. Jetzt kommt ein bisschen ein ähnlich kontroverses Thema wie der Weihnachtspulli von Microsoft. Über 40 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fordern nämlich einen vorübergehenden Stopp bei der Digitalisierung von Schulen und Kitas. Grund dafür seien wissenschaftliche Erkenntnisse, dass sich die Nutzung digitaler Medien enorm schädlich auf die Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen auswirke. Der Unterricht mit Tablets mache Kinder bis zur 6. Klasse sogar dümmer. An dieser Petition gibt es mittlerweile sehr viel Kritik. Die Unterzeichner seien zuvor schon durch Unwissenschaftlichkeit und Polemik aufgefallen. Was haltet ihr denn von dem Ganzen?
Ja, also die sind dadurch, also erstmal kann man die Frage, oder kann man das unterstützen? Ja, die sind dadurch aufgefallen. Da sind einige Unterzeichner dabei, also nicht alle, ich kenne auch längst nicht alle, aber es sind einige dabei, die erstmal gar nichts mit dem Bildungswesen zu tun haben. Andere sind halt als, sag ich mal, bekannte Digitalkritiker vielleicht zu nennen. Ne? Also da gibt es so einige, insbesondere den Herrn Spitzer, der schon seit gefühlt Jahrzehnten immer wieder ganz schlimme Befürchtungen hat, was die Digitalisierung angeht, in verschiedensten Art und Weisen. Und man muss ja auch mal sich fragen, was heißt denn dumm an der Stelle? Sind das vielleicht auch unterschiedliche Maßstäbe? Lernen die Kinder nicht vielleicht Dinge, die für heute viel relevanter sind? Aber ja, ich stelle auch fest, sie schreiben schlechter. Das ist wahr. Das ist tatsächlich so. Also es ist, glaube ich, auch durchaus nachgewiesen. Aber das lag jetzt nicht unbedingt vielleicht daran, dass man Tablets benutzt hat, sondern das lag daran, wie man zum Beispiel den Kindern das Schreiben beigebracht hat. Und das sind ganz andere Entscheidungen gewesen, die haben überhaupt nichts mit der Digitalisierung zu tun, sondern einfach mit den Ideen, wie man glaubt, dass Kinder in der frühen Schulzeit lernen, richtig zu schreiben und zu lesen. Und das war, glaube ich, einfach ein Trugschluss, das so zu machen, wie es die letzten Jahre gemacht wurde, lange.
Und ich meine, das ist so eine Polemik, Tablets und Laptops machen Kinder dümmer. Da sagt man so, ja, klingt ja erstmal plausibel, weil jeder hat so ein bisschen Erfahrung gesammelt, so okay, ja, Kinder, die halt die ganze Zeit mit dem irgendwelchen Medien beschäftigt sind, mit abgelenkt sind, vielleicht auch die Herausforderung, überhaupt mit so einem Gerät umzugehen. Aber es ist eben auch die Sache, wie bringt man Kindern das eben bei? Das sind ja Sachen, an denen kommt man auch heute nicht mehr vor, nicht als Erwachsener, noch nicht als Kind. Es ist also durchaus sinnvoll, den Kindern früh an sowas ranzuführen, ihnen halt den richtigen Umgang damit zu zeigen. Und das ist eben die Frage, was hat man jetzt gemessen? Sind die Kinder jetzt, wie gesagt, sind irgendwelche bestimmten Metriken, stimmen nicht mehr, wie gesagt, schreiben, lesen, was auch immer? Oder sind es eben eher so Faktoren, die man jetzt eben noch nicht messen kann oder nicht misst mit, was die digitales Lernen eben vielleicht besser macht? Und da gab's ja auch direkt die Widerrede, dass eben dass viele Wissenschaftler eben sagen, nee, das bringt schon was, die Kinder auch früh an die Digitalisierung zu gewöhnen und damit umzugehen. Man darf es halt nicht einfach so, darf die Kinder nicht einfach dem überlassen. So wie sie schreiben lernen müssen, müssen sie eben auch damit umgehen, mit Tablets umgehen können, mit digitalen Medien, weil natürlich ist das relevant. Wir benutzen das permanent. Kinder sehen auch, dass wir das permanent benutzen, also müssen sie auch irgendwie damit auch umgehen, und je eher sie das, sag mal, sinnvoll lernen und nicht einfach so, desto besser ist es wahrscheinlich für den späteren Umgang damit, auch mit der, wie du auf Sachen reagierst, die du vielleicht nicht kennst. Deswegen finde ich, ist es immer so Petitionen, ja, ich fordere dies, ich fordere das, das ist natürlich, so, Bildungspolitik ist immer auch ein gewisser, das ist eine Evolution, da finden natürlich Sachen statt, die vielleicht auch mal in die falsche Richtung gehen, das muss man korrigieren, das stimmt schon, aber so eine kritische Auseinandersetzung, ja, wir fordern jetzt dies oder das, das ist immer schwierig, weil natürlich der Konsens ist vielleicht doch ein anderer. Bloß wenn man so besonders laut ist, heißt es nicht unbedingt, dass man recht hat. Und das ist bei solchen Aktionen immer schwierig einzuschätzen von außen, wer jetzt eigentlich, woher diese Erkenntnisse stammen und wie sie einzuordnen sind tatsächlich, weil das ist natürlich einfach ein bestimmter Blickwinkel auf die Geschichte. Die muss halt nicht, oder die ist nicht allgemeingültig aus meiner Sicht.
Ja, also das ist alles ein bisschen schwierig natürlich, ne? Das ist jetzt auf Basis von verschiedenen Informationen zusammengezerrt worden. Wir berufen sich ja auch unter anderem auf die skandinavischen, ich glaube auf Schweden insbesondere, die halt sehr Vorreiter gewesen sind und das jetzt wohl teilweise wieder einfrieren. Aber da geht es darum um Vorschulkinder. Und die haben das wohl verpflichtend auch gemacht, dass in der Vorschule schon mit digitalen Geräten umgegangen wird. Tatsächlich finde ich es lustig, weil ganz ehrlich, also auch meine Kinder konnten schon Tablets bedienen, bevor sie überhaupt irgendwo gewesen sind, so gefühlt, weil sie es sehr, sehr schnell erfassen. Da hängt es jetzt natürlich auch davon ab, wie ist denn jetzt zum Beispiel, wenn das stimmt, so in Schweden dort tatsächlich das in der Vorschule eingesetzt worden. Und klar kann man sagen, am Anfang ist es gut, wenn die Kinder auch mal noch andere Dinge tun. Und das geht ja auch sehr auseinander, ne? Die Petition geht ja darum, das zu stoppen für Kinder bis zur 6. Klasse. Also ich finde, zwischen Vorschule und 6. Klasse ist schon auch noch ein ganz schönes Spannbreite. Und ich finde dann die Argumente so ein bisschen vereinfachend. Das finde ich halt nicht richtig. Natürlich hapert es, glaube ich, noch vorn und hinten daran, auch wie es in der Schule zum Beispiel eingesetzt wird. Ne? Also bei uns ist es zum Beispiel so, bei der weiterführenden Schule in der 6. Klasse, in der 5. Klasse ist es eingeführt worden als tatsächlich also gab es so eine iPad-Klasse, das heißt, die haben wirklich erst damit arbeiten sollen und da stellt man auch fest, das Kollegium ist überhaupt noch nicht sozusagen darauf vorbereitet gewesen, die Lehrkräfte. Also die Hälfte kann, die andere Hälfte kann nicht. Man hat doch noch Zettel, die auszufüllen sind. Die anderen nehmen lieber die Bücher statt die iPads. Also das funktioniert halt auch alles gar nicht so richtig bisher. Das, ich glaube, da hapert es an ganz anderen Stellen, als jetzt zu sagen, man muss das direkt wieder verbieten. Und das macht die Kinder dümmer. Wie gesagt, ja, schreiben lernen ist eine Herausforderung. Dann müsste man den Kindern aber auch untersagen, dass sie überhaupt Smartphones benutzen. Weil da fängt nämlich eigentlich das Hauptproblem an und das benutzen sie in der Regel schon viel früher. Aber das hat überhaupt nichts mit der Schule zu tun. Und wie gesagt, der Punkt, den ich eben genannt habe, also speziell, wenn es jetzt um Lesen und Schreiben geht, da gibt es, glaube ich, ganz andere Versäumnisse, wo man sich eher drum kümmern müsste, als dass man ausgerechnet sagt, das muss jetzt nicht so sein. Man muss es mal richtig machen, ja. Aber deswegen zu sagen, man muss es stoppen, ist, glaube ich, der falsche Weg.
Ich finde auch, also ich würde Volker auch voll zustimmen, dieses das richtig machen, das ist nämlich die Herausforderung. Vieles wird halt einfach gemacht und man sagt, ja, okay, Digitalisierung, ja, da müssen wir eben Tablets oder Laptops hinstellen. Daraus entsteht ja kein Lerneffekt. Daraus entsteht nur, okay, wir haben das jetzt da, wir haben investiert, aber das heißt nicht, dass man Kindern damit was beibringt. Das ist, also die Herausforderung ist nicht das Lernmittel als solches, ob man nun das Schrift eben auf Papier noch unterschreibt oder eben es auf einem Tablet ist. Ich glaube, das ist nicht der Riesenunterschied, sondern die Inhalte, die müssen halt passen. Und du musst den Kindern auch eine gewisse Kontrolle dann auch vermitteln. Also was lernen sie eigentlich dabei? Wie lernen sie? Wie funktioniert das Lernen auf solchen Geräten? Und natürlich ist es immer schwierig zu sagen, ja, wir müssen es einfach ausprobieren, weil natürlich die Kinder, die damit erstmal ausprobieren und bis sich das entwickelt hat, natürlich möglicherweise einen Nachteil dann haben. Aber zu sagen, ja, wir verbieten das, das Gerät selber kann, glaube ich, nichts dafür, oder wenig dazu, ob Kinder jetzt schlauer oder dümmer werden, sondern es ist eher die Inhalte, die darüber vermittelt werden, wie sie vermittelt werden, wer sie auch vermittelt. Die Erfahrung zeigt ja auch, dass, also je älter man ist, desto eher sagt man sich, ah, das ist auch alles eh kompliziert und es ist alles nur so, kann man irgendwie benutzen. Ich versuche es so zu benutzen, wie ich andere Sachen benutzt habe. Kinder haben eine ganz andere Herangehensweise an solche Geräte, weil die intuitiv viel eher so ein Gerät auch benutzen, begreifen. Insofern muss man die Inhalte auch darauf abstimmen und nicht auf irgendwelche 40-Jährigen, 50-Jährigen, die halt denken, ja gut, das Arbeitsblatt jetzt ist jetzt als PDF und das kannst du digital ausfüllen und sonst nichts daran ändern, ist möglicherweise nicht der richtige Weg. Insofern würde ich ja schon zustimmen, da muss man auf jeden Fall genau hinschauen. Aber ich würde jetzt nicht, dass bloß als ein Bildschirm hat, sagen, ja, dadurch wirst du jetzt dümmer, weil das ein Bildschirm hat. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber gut, ich bin natürlich auch kein Experte, aber es ist jetzt, wir sind natürlich auch ein bisschen in der Bubble drin, dass wir sagen, natürlich Digitalisierung ist natürlich wichtig und wir sind da voll mit dabei. Aber ich glaube schon, dass das für die Kinder auf jeden Fall sinnvoll ist, weil wir kommen eh nicht mehr dran vorbei. Wir kommen an Tablets nicht vorbei, wir kommen an Smartphones schon gar nicht vorbei, weil die jeder benutzt. Die Kinder kennen es, bevor sie in die Schule kommen, benutzen es da einfach sozusagen unkontrolliert im schlimmsten Fall. Insofern ist ein gelernter Umgang damit, glaube ich, immer noch besser als gar kein Umgang damit.
Ich glaube, Alex, du bist jetzt indirekt auf eine Nachfrage eingegangen. Kann das sein in den Kommentaren? Weil dahinter fragt oder gefragt wird, ob wir vielleicht ein bisschen voreingenommen sind aufgrund unseres beruflichen Hintergrundes und ob wir Schulexperten sind. Und das hat Alex indirekt schon beantwortet, kann man vielleicht nochmal explizit sagen. Wir sind natürlich keine Schulexperten, aber einerseits haben wir die Ohren da ja durchaus auch offen. Andererseits würde ich auch nie sagen, man muss jetzt sämtlichen Unterricht zum Beispiel mit Tablets machen, darum geht es ja auch überhaupt nicht, sondern ich glaube, eben war der Hinweis auch von Nico Ernst oder der Forscher, man sollte halt beides machen. Ne? Also es gibt halt durchaus Fächer, wo es total unsinnig ist zu sagen, man muss das komplett digital abwickeln. Es gibt aber auch Fächer, da gibt es unglaubliche Vorteile, das tun zu können. Deswegen zu fordern oder zum Beispiel, also es geht ja hier nur, und das ist wichtig, das Thema hier ist nur, was halten wir von dieser Petition, dass man das stoppen soll? Und die halte ich für unsinnig. Ich halte das für unsinnig, ich halte es aber für wahnsinnig wichtig, dass man einerseits die Lehrkräfte richtig darauf vorbereitet, damit umzugehen und nicht zu sagen, so, jetzt seid ihr iPad-Klasse, viel Spaß, weil das funktioniert nicht, das sehen wir nämlich an vielen Stellen und dass man es halt gezielt da einsetzt, wo es wirklich einen Mehrwert liefert und dass die Kinder mit diesen Geräten umgehen können. Das ist sowieso klar. Die können das viel besser als die Erwachsenen. Die können viel schneller darauf tippen. Die können aber auch vor allem dann nur noch darauf tippen und die können nicht mehr ordentlich sich artikulieren teilweise. Das ist so. da muss man eher überlegen, was könnte denn da der richtige Weg sein, um da wieder der Sprache auf die, auf die Füße zu helfen. Ja, ich glaube, ich brauche auch Sprachnachhilfe. Auf jeden Fall war das ein sehr krummes Bild. Also ich glaube, das ist das Wichtige an der Stelle und dafür muss man aber auch, glaube ich, nicht Schulexperte sein an der Stelle, um diese Frage beantworten zu können. Also die Konzepte fehlen. Das ist halt reingepresst worden. Natürlich sind teilweise wirtschaftliche Interessen da. Da gibt es Lobbyarbeit, auch von bestimmten Unternehmen. Nicht umsonst gibt es zig iPad-Klassen und keine Android-Klassen. Das hat vielleicht auch noch andere Hintergründe, dass es einfach nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, da ist relativ klar. Also mein Standpunkt zumindest, ich glaube, das teilen wir hier wahrscheinlich, diese Petition ergibt so keinen Sinn. Alles richtig zu machen, dauert Jahre und da muss man Erfahrungen sammeln, aber man muss auch generell sich überlegen, wie muss eigentlich das Curriculum aussehen, wie muss man die Kinder ranführen und wie schafft man es, wenn man sagt, handschriftliche oder die Handschrift an sich ist wichtig, stelle ich auch immer wieder fest, ich schreibe kaum noch per Hand und mir tut nach 2 Minuten die Hand weh, wenn ich nicht tippe, sondern schreiben muss. Wie wichtig ist das noch in der Welt heutzutage und was müssen wir dafür tun, damit Kinder da richtig rangeführt werden und idealerweise auch erstmal richtig lesen und schreiben lernen, bevor sie dann möglicherweise eben nur noch mit anderen Dingen zu tun haben. Aber Fakt ist, das ist die Zukunft.
Ich würde mal ein bisschen in die Kommentare schauen, was es da noch so für Meinungen gibt. Pucci, weiß ich nicht, ob so ausgesprochen wird, hat einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag. Er sagt, oder sie, ich weiß es nicht. In Deutschland sollten sie wohl eher lernen, mit einem Faxgerät umzugehen, dann sind sie auf der Höhe der Zeit in der deutschen Verwaltung. Dann haben wir aber auch ernst gemeintere Kommentare, zum Beispiel von Nico Ernst. Er sagt, was Alex sagt, Kinder kennen heute Tablets etc. schon lange, bevor sie in die Schule kommen, dass sie dort dann gar nicht stattfinden würden. Stattfinden würde sie meiner Meinung nach erst recht verwirren. Was haben wir noch? Dann sagt Axel Urbanski, sagt, dass es ein Problem ist, allerdings, dass die Konzentration stark gesunken ist durch die digitalen Medien.
Ja, der Ablenkungsfaktor ist natürlich da, ne? Und je mächtiger so ein Gerät ist, desto mehr Ablenkung kannst du da draufschmeißen, ne? Das ist natürlich ein Fakt, den selbst wir erkennen und deswegen ja oft auch mit uns gar nicht mehr auf längere Artikel oder längere Sachen konzentrieren können, weil, okay, oh, da kommt eine Benachrichtigung oder ich gucke gerade einen Film, ah, guck mal, hier eine Benachrichtigung, hier nochmal TikTok checken, hier nochmal dies und so. Das ist eine Sache, aber mit dem müssen die Kinder ja auch umgehen lernen können. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, es ist jetzt so und die Kinder haben gar keine Aufmerksamkeit. Natürlich musst du das lernen und die musst du das auch gezielt beibringen, wann sowas sinnvoll ist, solche Ablenkungen, wann es eben wie man sich eben davon auch rauslöst, dass man eben sagt, okay, ich habe jetzt hier was Wichtiges, was ich machen möchte, ich konzentriere mich da drauf. Und die Geräte bieten ja auch all diese Funktionen. Das ist eben auch so eine technische Sache, wo man sagt, ey, bringst den Kindern erstmal bei, dass es geht und die werden es dann auch nutzen, ne? Und man sagt auch, warum, wann es sinnvoll ist und wann eben nicht. Und ich finde, deswegen müssen die Kinder ja auch mit solchen Geräten umgehen. Und wenn das nur zu Hause ist, wenn die Eltern vielleicht auch mal keine Zeit haben und das Gerät einfach so hinlegen, hier, beschäftige dich mal und so, dann lernen die das eben nicht. Und sie sehen es auch von anderen nicht, dass es so ist, weil wir selber ja damit ganz schlecht umgehen mit solchen Geräten. Und deswegen finde ich es erst recht sinnvoll, man muss das Tablet nicht überall einsetzen, aber einen Umgang mit solchen technischen Geräten, Smartphones, Tablets und so weiter, ihm beizubringen oder zumindest zu vermitteln, wie man es früher auch eine Zeitung vermittelt hat, wie eine Zeitung funktioniert, warum sie so ist, wie sie ist, das kannst du nicht mit technischen Geräten machen. Und deswegen, das sollte halt nicht erst in der 12. Klasse stattfinden, sondern das ist natürlich sinnvoll, das vielleicht in der Grundschule anzufangen, aber spätestens 5., 6. Klasse sollte es natürlich Thema sein, muss es Thema sein, weil jedes Kind damit zu tun hat, ne?
Vor allem das Problem mit der niedrigeren Konzentration ist ja aus dem Privatleben der Schüler. Also daraus resultiert das ja. Und dann kann man ja in der Schule die Geräte dafür nutzen, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das ist ja nicht, die schlechtere Konzentrationsfähigkeit kommt ja nicht durch den Tablet-Gebrauch in der Schule. Würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, natürlich. Ja, TikTok macht man meistens dann doch in der Freizeit und nicht in der Schule.
Hoffentlich zumindest.
Genau, schön werden das Unterricht. Ja, das ist ja halt eine Verschärfung von diesem ganzen Problem. Ne? Früher hieß es, oh, Bücher sind gut, Comics sind schlecht, Fernsehen ist schlecht, Computer ist schlecht, Tablets sind schlecht. So, das ist, ich weiß nicht, ob ich irgendwas ausgelassen habe, aber das sind so immer, dadurch ist immer die Konzentration, ich sag mal, mehr unter Druck geraten. sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ne? Und das ist klar, es ist schwierig. Und in der Schule ist halt einer der wenigen Punkte, wo man theoretisch noch hoffen könnte, dass es besser wäre oder dass man eine Art Konzentration ja zumindest in diesen Dreiviertelstundenblöcken irgendwie hinbekommt. Aber wir wissen auch alle ganz ohne Tablets, dass man sich da hervorragend mit anderen Dingen ablenken konnte, glaube ich, in der Schule.
Ja. Das war.
Ich gucke noch weiter in den Kommentaren. Florian Stork sagt noch, das Problem ist, dass es überhaupt keine sinnvollen Konzepte gibt beziehungsweise Ressourcen, um das umzusetzen. Also ich denke, die Arbeit mit Tablets in der Schule. Aber natürlich können diese Medien sehr tolle Ergänzungen sein. Also das Böse sind nicht die Tablets an sich, sondern dass möglicherweise vielleicht die Lehrer noch nicht richtig geschult sind, wie sie damit umzugehen haben.
Ja, wie jedes Werkzeug. Du musst es natürlich auch sinnvoll einsetzen. Ist einfach nur auf alles. Wenn du alles nur mit einem Hammer bearbeitest, wird halt nichts draus. Du musst natürlich gucken, wo ist das sinnvoll einzusetzen und wo nicht. Und je vielfältiger du auch Werkzeuge kennenlernst, desto mehr besser kannst du halt einsetzen, wenn du es tatsächlich brauchst. Also deswegen muss natürlich auch das in der Schule immer Thema sein, dass es natürlich verschiedene Werkzeuge gibt, die für verschiedene Zwecke sinnvoll sind. Und deswegen, und wenn ich mir so eine Kunstklasse vorstelle, die eben dann nicht mehr auf Papier nur malt, sondern eben vielleicht auch mit so einem digitalen meistens Tablet dann irgendwas macht, dass da eben auch Sachen entstehen, die vielleicht vorher nicht passiert wären und vielleicht auch Interesse erzeugen, die vielleicht vorher nicht da gewesen wären, ist ja nun nicht falsch. Also das kann man durchaus eben auch machen. Man muss das andere ja nicht direkt dafür wegschmeißen, sondern man sagt, okay, Kinder, guck mal, es gibt halt die und die Möglichkeiten. Was interessiert euch vielleicht und was ist für euch relevant?
Dann würde ich das zweite Thema noch mit einem Kommentar von A State of Trance abschließen. Früher gab es Casio-Armbanduhren mit Rechnern, auf denen man Worms spielen konnte. Also die Ablenkung durch technische Geräte gab es schon früher.
Das stimmt. Ach ja. Ist nur beim Gameboy und am Tisch. Naja, haben alle nicht gemacht.
Okay, dann würde ich sagen, Thema 2 machen wir zu und gehen in die nächste Rubrik.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Heute ist der Nerdgeburtstag. John Backus, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Das war ein US-amerikanischer.
Der Gott des Weines. Ach nee.
Was?
Na, Bacchus wäre es sonst gewesen, oder?
Ach so.
Egal.
Kenne ich nicht.
Kenne ich nicht. Ich trinke keinen Wein.
Nee, tue ich wirklich nicht. Auf jeden Fall, der war amerikanischer Informatiker und Pionier im Bereich Programmierhochsprache und er wäre am Sonntag 99 geworden. Wie ihr hört, wird es leider nicht mehr. Aber wen wundert's? Es tut mir auch leid, wenn die Leute heutzutage nicht mehr so coole Sachen machen. Dann muss ich halt leider immer Tote nehmen.
Ist ja im Laufe der Zeit stellt sich erst raus, was cool ist, ne? Das ist ja.
Ja, vielleicht
weiß man, 50 Jahren, vielleicht noch gar nicht.
In 50 Jahren stelle ich dann vielleicht Leute vor, die jetzt gerade irgendwas Tolles machen. Genau. Beim Nerdgeburtstag in 50 Jahren in der heißen Show. Oh Gott, hoffentlich muss ich in 50 Jahren nicht mehr arbeiten.
Na ja.
Ich glaube nicht.
Na gut.
Okay, ich teile euch einmal nochmal schnell meinen Bildschirm, damit ihr den auch seht, den John. Und dann erzähle ich euch natürlich ein bisschen was zu dem. So, der John Backus studierte zunächst Chemie, bevor er zur Army ging und dort zu einem Medizinstudium verpflichtet wurde. Während eines Praktikums in der Neurochirurgie fand man bei ihm einen Gehirntumor, der entfernt werden konnte. Seit der Operation lebte Backus mit einer Metallplatte im Kopf. Das hat ihn aber nicht aufgehalten. Danach machte er erstmal eine Ausbildung zum Radiotechniker, bevor er sich doch nochmal an ein Mathematikstudium machte. Als Programmierer ging er dann zu IBM, wo er ein Team zur Forschung fortgeschrittener Programmiermethoden zusammenstellen durfte. Das Ergebnis des Projekts war die Entwicklung der ersten jemals tatsächlich realisierten höheren Programmiersprache namens Fortran. Fortran ermöglichte es Programmierern, komplexe Probleme in einfacheren, menschenunabhängigen Codes zu lösen. Später in seiner Karriere widmete sich Backus der Entwicklung funktionaler Programmiersprachen. Er prägte den Begriff Rückführung, Backtracking, und war an der Schaffung der Sprache ALGOL 58 beteiligt. 1977 erhielt er für seine Errungenschaften in der Informatik den Turing Award. 1991 zog er sich dann komplett aus der Informatik zurück und widmete sich intensiv den philosophisch-religiösen Lehren von Jiddu Krishnamurti und Eva Hierakos. Da könnt ihr ja mal googeln, was das so für Dinger waren.
Da hast du dir aber auch wieder hervorragende Namen ausgesucht oder Dinge ausgesucht. Großartig.
Kann ich ja nichts für, dass der sich dann denen zugewandt
ja,
hat.
Das stimmt
von der
schon.
Informatik hat er sich dann dahin, ein bisschen anderes Gebiet. Ja, 2007 ist er dann gestorben. Ja, kanntet ihr den? Ich habe hier noch ein zweites Bild.
Der nee, Name hat mir tatsächlich nichts gesagt. Also Fortran, hätte man das als Nerd, als Quizfrage gehabt, da hätte ich wahrscheinlich auf Fortran getippt, weil es halt wirklich die erste relevante Hochsprache auf jeden Fall ist. Aber mit Fortran hat irgendwie... Naja, zumindest, sobald man ein bisschen Informatikunterricht oder Studium hatte, auf jeden Fall irgendwie was zu tun. Sei es nur als Anschauungsbeispiel, aber einige werden sicherlich auch damit noch programmiert haben. Es laufen ja noch genug Systeme mit Fortran, ne? Also die Entwickler werden heiß gesucht, die sich mit sowas noch auskennen, um die alten Server da am Laufen zu halten. Also es ist schon, das, wenn man überlegt, ne, wenn wie alt diese Sprache ist und wie, dass sie immer noch benutzt wird, hat schon, das heißt schon was, ne? Das ist, wie relevant das damals war, überhaupt die Entwicklung, dass man sowas gemacht hat. Inzwischen ist man natürlich mit wesentlich mehr Sprachen unterwegs, aber Fortran ist eben immer noch irgendwie die Grundlage für ganz vieles.
Soll ich was dazu erzählen? Weil du hast schon ja, so bitte. Viele schreckliche Steilvorlagen gegeben, dass ich weinen muss. Also, als ich promoviert habe, im Bereich Astrophysik, da hatte ich mit Fortran 77 zu tun. Ihr merkt, das ist ein bisschen älter. Ein Fortnite ist, glaube ich, nicht in Fortnite, Fortran geschrieben. Fortran 90 kam erst raus. Nein, war schon da, aber es gab noch keine sinnvolle Implementierung. Egal. Also warum ist das wichtig? Also Fortran ist nach wie vor interessant an ganz vielen Stellen oder war lange interessant, weil es besonders gut geeignet war, um auch mathematische Dinge zu lösen. Es konnte sofort mit imaginären Zahlen umgehen und so weiter. Und, ne, also es war also echt ganz gut gemacht und ist halt für wissenschaftliche Anwendungen wirklich sehr, sehr praktisch. Fortran 77 hatte einen kleinen Nachteil gehabt. Man musste wahnsinnig auf die Formatierung achten, ansonsten hat nämlich nichts funktioniert. Ich glaube, man musste immer 8 Zeichen einrücken oder es war also wirklich beknackt. Und man ist über Dinge gestolpert, die man wirklich nicht braucht. Andererseits meinte letztens noch unser CTO, Sebastian Hilbig, schöne Grüße an der Stelle, dass er mal den Eindruck hat, auch in den letzten 20 Jahren ist quasi nichts passiert bei dem ganzen Thema Programmieren. Das ist natürlich völlig überspitzt, aber dass es auch bis heute teilweise noch so ist, dass Compiler oder das ganze Funktionen nicht richtig arbeiten, weil man irgendwo ein Semikolon oder eine Klammer vergessen hat. Das ist schon wirklich ein Trauerspiel. Und bei Fortran war es besonders schlimm. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm bei Fortran 77. Ich habe dann als eine meiner ersten Aufgaben genommen, und das spannt den Bogen auch wieder zu dem Semikolon zurück, ich habe dann den Code, den mein Doktorvater angefangen hatte zu schreiben, erstmal in C übersetzt, weil ich mit C besser zurande gekommen bin als mit Fortran und dann diese komischen Einrückungsprobleme nicht mehr hatte. Aber dafür eben das Problem, wenn man mal eine geschweifte Klammer oder ein Semikolon vergessen hat. Also insofern Fortran für Physiker ganz großartig, hat, glaube ich, einerseits viel Freude gemacht, andererseits ganz viel Trauer bereitet, weil man eben über solche Sachen gestolpert ist.
Schön, vielen Dank für die Anekdote. Aber du kanntest ihn nicht. Na ja, jetzt
ich
schon.
Ihn nicht. Jetzt kenne ich ihn.
Das war ja wieder Bildungsfernsehen.
War der Vorname, jetzt ich habe den Vornamen schon vergessen. John Backus. Merke ich mir jetzt. Weiß ich fürs nächste Quiz. Hoffe ich.
Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Nerd-Geburtstage-Quiz.
Oh nein, wie alt wäre geworden? Vor allem so, wie alt wäre im Jahr 2020 der Typ geworden? So,
ja, sowas. Okay. Oder wer war der toteste Nerd, den ich jemals vorgestellt habe?
Aber wir hatten schon einen, der ist über 200 geworden, oder?
Ja, ich hatte mal einen richtig toten, ja. Ich weiß es selbst nicht mehr.
Hört, bei der Heise-Show kann man sogar Tote steigern. Tot, richtig tot.
Am tötesten. Tötesten
finde ich schöner. Noch besser. Noch tötesten.
Okay, ich glaube, das wird heute irgendwie eine lange Sendung. Ich mache mal lieber weiter. Wir haben noch ein drittes Thema jetzt hier vor uns. Und zwar geht es um den Bitcoin. Der Bitcoin stürzte vor etwa einem Jahr ja ziemlich ab. Der Kursverfall betrug in der Spitze fast 80%. Die Kryptowährung wurde nicht von wenigen für tot erklärt. Doch im Moment scheint der Bitcoin wieder aufzuerstehen. Seit Oktober geht es steil bergauf. Der Bitcoin ist so viel wert wie seit 18 Monaten nicht mehr. Letzte Woche lag der Kurs bei $37.000. Anfang des Jahres waren es nur noch $16.000. Woher kommt denn jetzt plötzlich dieser erneute Höhenflug?
Ja, kurz gesagt ETFs. Also, dass fertig. Die
Geschichte zu Ende.
So, der Handel, also sozusagen das Handeln mit ETF-Bitcoins ist jetzt, naja, ich sag mal so, es wird nicht mehr verboten. Ich weiß gar nicht, ist es schon durch die Entscheidung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es erlaubt wird, ist relativ hoch. Und alle spekulieren natürlich drauf, oh, jetzt können auch Leute investieren, die mit dem ganzen technischen Kram nichts zu tun haben wollen. Die können sich jetzt einfach so einen ETF kaufen, der auf Bitcoins setzt und dann daran mitverdienen. Und dann brauchst du natürlich mehr Bitcoins, die dann irgendwelche Leute kaufen, irgendwelche Institute und so weiter. Und das ist natürlich jetzt, ich sag mal so, wieder so eine Spekulationsblase, weil man hofft, dass es das passiert. Ob das dann eintritt, sei mal dahingestellt, aber klar, wie wenn du die Menge an Leuten erhöhst, die mit Bitcoin spekulieren, handeln wollen, einfach damit Geld verdienen wollen, steigt natürlich automatisch auch irgendwie die Nachfrage und die Spekulation da drauf. Ja, das ist so der Hauptgrund dafür. Man kann natürlich auch sagen, ja, es ist eine zyklische Entwicklung, Bitcoin, in einem Jahr fallen sie halt sehr stark, dafür das nächste Jahr geht es wieder hoch, da ist die Halbierung dieser, also die, sozusagen das Errechnen wird wieder schwieriger. Das sind alles auch Faktoren, aber der Hauptfaktor ist einfach, ja, das wird ETFs mit auf Kryptowährung geben und dass eben Bitcoin nun mal als Hauptkryptowährung das Ding, was am meisten davon profitiert. Andere sind auch hochgegangen, nicht so extrem, aber auch andere Kryptowährungen profitieren aktuell davon, von dieser Spekulation, dass ETFs halt ganz groß werden im Kryptobereich.
Genau, die sind da alle sozusagen mit im Fahrwasser, ne? Die hoffen, also die Leute hoffen, dass das alles mitzieht und deswegen ziehen dann halt auch andere Kryptowährungen wieder an. Ich bin sehr gespannt, das wird weiter sicherlich ein großes Auf und Ab geben, aber ETFs sind halt im Moment, habe ich ETFs gesagt, ETFs sind halt gerade, Moment, nein, ETFs war richtig, ich bin verwirrt.
ETFs ist richtig, ja.
Ja, das war richtig, ich weiß gar nicht, warum mein Hirn gerade gesagt hat, es ist falsch. Ich glaube, weil ich, ich weiß es, weil ich mich, ich wollte es in Verbindung bringen mit den NFTs. Nachdem NFTs ja auch total gehypt waren und im Endeffekt auch darüber nur spekuliert wurde, und da gar kein Wert dahinter stand, hat mein Hirn auch gesagt, es sind jetzt dann EFTs statt ETFs. Das passt gut zusammen, deswegen glaube ich, das wird ein ähnliches Phänomen sein, weil ich auch nicht glaube, dass die Vermutung, die Nico Ernst gerade im Chat aufgestellt hat, die richtige ist. Ich glaube, ich habe jetzt alle verwirrt, ne, mit diesen ganzen, egal. Der sagt nämlich, kann das eventuell auch an der GPU-Knappheit in China liegen? Es kommen also weniger schnell neue Bitcoins nach. Da könnte man sich auch fragen, werden GPUs vielleicht jetzt für andere Dinge genutzt, weil KI überall im Rennen ist? Aber tatsächlich glaube ich das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es vor allem an der Spekulationsblase liegt, die jetzt hochkommt. Wenn die platzt, dann werden wir wieder ein Trauertal für die Bitcoin-Investoren sehen. Aber natürlich hoffen jetzt, und das hat Alex ja auch schon gesagt, hoffen jetzt ganz viele, dass sie vielleicht mitverdienen können an dieser Geschichte und wie das halt so ist, Aktien sind Spekulationsobjekte, jetzt hat man halt auch Bitcoins, sind halt keine Firmen dahinter, ist dann vielleicht auch wieder mal einfacher, man kann natürlich auch auf Rentenfonds spekulieren, ne? Aber die sind halt nicht so variabel und nicht so spannend.
Das Renditeversprechen ist ja das, was Leute anzieht, wenn man sagt, ey, du kannst in einem Jahr 20-30% plus machen oder sogar noch mehr, es kann sich sogar verdoppeln. Klar, da gibt es immer Geld, was da hingeht und sagt, ja, okay, wir probieren es mal. Wenn es nicht klappt, na gut. Aber diese Spekulationsblasen, wie gesagt, gab es vorher schon. Riesenvorteil ist halt, du musst jetzt nicht über die Kryptobörsen gehen, sondern du hast halt zweifelnde Bank oder eine Institution, wo du halt nicht irgendwie gucken musst mit der Wallet und das noch und jenes noch. Und es wird natürlich dann also viel mehr Leute geben, die sagen, ach komm, ich stecke da jetzt einfach Geld rein, mal gucken, was draus wird. Und das ist halt einfach so ein Faktor, der Preise treibt. Und wenn andere Anlageobjekte eben weniger versprechen, dann gehen Leute eben auch in solche Bereiche und sagen, ja gut, ist so ein Risiko, aber kann sich ja lohnen. Das mit dem Minen tatsächlich, also die GPUs werden kaum noch zum Minen genutzt. Bei Bitcoin lohnt es einfach nicht mehr. Die sind dafür kaum noch geeignet. Und bei anderen Währungen, Ethereum, ist es auch nicht mehr so relevant. Das heißt, die Knappheit an GPUs ist eher durch die KI, durch den KI-Boom, sagen wir mal jetzt, eher ausgebrochen, weil in China halt keine 4090 mehr, keine RTX 4090 mehr importieren dürfen eigentlich, oder beziehungsweise es darf nicht mehr damit gehandelt werden, aus so, bei den Sanktionen der die Sanktionen von Nvidia verbieten sozusagen die in China zu verkaufen, aber das Mining ist inzwischen auf ganz andere Objekte übergegangen, auf spezielle Mining-Hardware, deswegen es sollte halt wieder relevanter werden, der Stromverbrauch wird steigen, vor allem wenn Energiekosten jetzt auch gesunken sind, nach den Hochphasen jetzt wegen des Ukraine-Kriegs und so, aber die sind ja alle wieder ein bisschen gefallen, das heißt, es lohnt sich natürlich auch wieder mehr zu minen. Das wird auch relevant werden. Auch ein Grund sein, warum natürlich jetzt vielleicht wieder mehr gemeint wird, warum auch mehr Sachen auf den Markt kommen. Aber ich denke mal, das wird ein kurzfristiger Hype sein. Es muss sich nämlich erstmal rausstellen, gibt es dann überhaupt genug Nachfrage nach solchen ETFs oder ist das eben so ein Risikoprodukt, wo Leute sagen, okay, das lohnt sich für mich überhaupt nicht. Aber im Moment ist halt die Spekulation da und Leute kaufen. Mal gucken, was dann jetzt draus wird die nächsten Wochen und Monate. Und ob ich meine Ethereums dann doch vielleicht nochmal loswerde für einen vernünftigen Kurs, den ich die noch irgendwo rumliegen habe. Habe ich ja leider nicht so viel, aber naja, vielleicht wird es halt auch noch ein paar Euro wert.
Ich wollte euch gerade fragen, ob ihr sowas habt, ob ihr ein Bitcoin habt oder irgendeine
andere Kryptowährung. Eine ganze Bitcoin, das wäre ja richtig viel im Moment.
Ja, also naja, es war mal mehr.
Das war mal noch mehr, genau. Aber ja, wie war das noch? Es gibt immer das Gerücht, dass Andreas Stiller irgendwo mal auf Servern, die er hier getestet hat, ganz früh Bitcoins gemeint hat, um einfach die Server so ein bisschen zu belasten und danach sie nicht mehr wiedergefunden hat. Das war zu einer Zeit, wo es wirklich noch, wo man wirklich noch viel hat schürfen können, ganz, ganz früh.
Die Spekulation ist, dass irgendwo noch eine externe Platte mit dieser Wallet rumliegt, aber wir haben sie einfach nicht gefunden in all den Jahren. Also möglicherweise ist sie einfach gelöscht und
wahrscheinlich
für immer verschwunden.
Wie die Google-Konten. 24 Monate nicht genutzt, wechseln sie die Bitcoins.
Sehr schön. Vielleicht machen wir hier mal so eine Schatzsuche bei Heise, ja, wer das findet.
Ich glaube ja, dass Bit the Coin irgendwie ein bisschen voreingenommen ist, was das ganze Thema eingeht. Oder ein
warum? Wegen seinem Namen?
Ich weiß es nicht. Naja, auch wegen der Hinweise. Interessant war eben aber der Hinweis, dass was pro Stunde, was 6,25 Bitcoin dazukommen? Stand das da?
Alle 10 Minuten kommen 6,25 Bitcoin nach. Genau. Da juckt die GPU-Krise nicht.
Genau, das könnte gut sein. Also das heißt, es wird noch genug gemeint, aber wie Alex auch meinte, das meiste passiert halt nicht mehr auf Consumer-Hardware, sondern auf Spezial-Hardware. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube schon auch, das ist wieder vor allem Spekulation. Und das heizt das jetzt gerade an. Bitcoin versucht das ja so ein bisschen noch hier zusammenzubringen mit, naja, wenn halt die normalen Währungen, wo immer mehr Geld gedruckt wird, sozusagen so unter Druck sind, dann investieren halt auch Staaten und andere in Bitcoin. Und weil es gerade sozusagen wieder so eine Zeit ist, ist es halt eine gute Zeit für Bitcoin. Muss man sehen. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich so ist. Aber na klar, es ist ja im Moment so, dass halt wieder vermehrt Geld gedruckt werden muss, um sozusagen den Wirtschaftskreislauf am Laufen zu halten.
Ja.
Zu viel laufen, ihr wisst schon. Wegredigieren.
Ich finde, das ist dieses Argument immer für Bitcoin so, ja, das ist eher stabil und überhaupt hat es sozusagen, verliert es quasi nicht an Wert, weil es halt knapper ist, eine endliche Menge hätte. Aber am Ende ist halt doch, es ist einfach eine Spekulation, dass es was wert ist. Wir einigen uns drauf, dass es was wert ist. Das ist bei anderen Sachen auch so. Wenn aber die Mehrheitsmeinung ist, ja, ich kann damit nichts anfangen, was soll ich damit? Dann ist der Kurs einfach im Keller und dann ist der Spaß vorbei. Aber solange natürlich Leute dran glauben und sagen, okay, ich spekuliere drauf, dass es mehr wert wird, mehr Geld wird und auch kaufen, solange ist natürlich auch Bitcoin in gewisser Weise relevant, gerade für solche Spekulationsgeschichten. Also ich bin mal gespannt. Ich hätte Krypto schon längst abgeschrieben, gerade nach so FTX und den ganzen anderen Geschichten. Ich bin trotzdem erstaunt, dass es jetzt die Richtung geht. Also mal abwarten, vielleicht wird es ja doch nochmal das nächste große Ding und wir ärgern uns alle wieder, dass wir keine Bitcoins gekauft haben, als sie unten waren. Aber Mal abwarten, ja.
Ich ärgere mich auch, dass ich nie Apple-Aktien gekauft habe, als die unten waren.
Boah, also. Hätte mal vor 20, 30 Jahren, ne, da, das wäre.
Aber wir haben ja noch eine Chance. Wir machen jetzt mal schnell gleich mit dem Quiz weiter und danach gehen wir die Festplatte suchen.
Jawohl. Ja, genau. Großartige, mega Überleitung übrigens. Ja,
ab ins Quiz.
Die Quizfragen der Woche.
Heute haben wir mal ein gar nicht so technisch nerdiges Quiz. Und zwar geht es um Disney. Mal was ganz anderes. Heute hätte ich gerne mal mitgebracht. Heute hätte ich vielleicht auch mal was richtig beantworten können. Aber ich werde die Fragen wie gewohnt stellen. Es gibt das Disney-Quiz, weil die dieses Jahr 100 geworden sind. Genau. Starten wir direkt mit Frage 1. Walt Disney ging 1923 nach Hollywood und gründete mit Roy O. Disney die Walt Disney Company. 1937 gelang ihnen der Durchbruch mit dem ersten Zeichentrickfilm in Spielfilmlänge. Ins Kino kam A. Das Dschungelbuch, B. Schneewittchen und die sieben Zwerge, C. Cinderella oder D. Bambi.
Verdammt.
Ach, guck mal, das hätte ich gewusst. Ich hätte
es gewusst. Cinderella ist es, glaube ich, nicht. Dschungelbuch war nicht, glaube ich, nicht das erste.
Dschungelbuch war, glaube ich, später, aber.
Bambi ist natürlich ein Mega-Erfolg, aber war es. Ich bilde mir ein Schneewittchen.
Ich würde auch eher auf Schneewittchen tippen, weil die
werden
auch
voll das Pokerface, ey.
Ja, aber ich glaube auch B. Ich schwanke zwischen B und C tatsächlich, aber Cinderella, glaube ich, auch war. Ich
bin mir auch sicher, das muss sehr schön also ist Antwort B, Steamboat Willy. Weil ich habe zuerst auch gedacht, warte, das erste, womit haben sie, was war das erste? Ja, Steamboat Willy war das erste wichtige mit Mickey Mouse dann ja, aber dieser Schwarz-Weiß-Film, aber hier ging es ja um Spielfilm. Ich bin, ja, ich glaube B. Ich glaube irgendwie Schneewittchen.
Ich schließe mich an. Ich glaube auch okay. B.
Stimmt. Es ist Schneewittchen und die sieben Zwerge. Wurde am 21. Dezember 37 in Los Angeles uraufgeführt und war der Start vom Erfolg von Disney. Ich habe hier wieder auch ein Nerdwissen noch dazu bekommen. In der deutschen Version existieren 3 Synchronfassungen von 38, 66 und 94, von denen nur noch die aktuellste verwendet werden darf.
Oh.
Aber ich weiß nicht warum. Das steht nicht dabei.
Weiß nicht, schade, das wäre jetzt nochmal spannend.
Vielleicht fehlen da irgendwelche Rechte, die Disney nicht mehr hat oder die ausgelaufen sind oder so.
Oder da wurden schlimme Wörter benutzt oder so, die man oder nicht mehr sagen darf.
Ich weiß
nicht,
Schneewittchen
nicht mehr sagen darf.
Was hat Schneewittchen?
Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Und heißt es nicht?
Das müssen wir nochmal recherchieren, das ist interessant. Ich finde das spannend, warum die nicht mehr verwendet werden. Ich tippe immer noch auf einfach Rechte abgelaufen und Disney hat einfach eine neue Version aufgenommen. Das ist
ein bisschen Cliffhanger, den mir Markus hier mitgegeben hat.
Ja, das finde ich jetzt spannend.
Okay, klären wir irgendwie noch. Aber jetzt zweite Frage. In Die Schöne und das Biest gibt es einen Bösewicht, der es auf die Hauptfigur Belle abgesehen hat. Er ist Gasthausbesitzer, Meisterschütze und Schönling, der Belle unbedingt heiraten will. Um wen handelt es sich? Ronno, Scar, Slim oder Gaston?
Ach du.
Ich kann, guck mal, ich hätte alles gewusst, ich hätte heute mitmachen müssen.
Ja,
ich kann euch ganz ehrlich, das ist, also ich bin gar kein Fan von dieser Geschichte, von dem Film und auch nicht von der Realverfilmung.
Ich zeige euch mal ein Bild von dem. Vielleicht ja, super. Fühlt
also
ihr dann wieder.
Ich sag jetzt schon mal D, vorsichtshalber, ne? Also nicht, dass er hier jetzt. Ganz toll. Aber.
Warte, der war schon. Hat er denn nicht?
So, wie sieht er aus?
Bei Scar ist natürlich aus König der Löwen, ne? Mhm. Der fällt schon mal raus. Stimmt. Und die anderen kenne ich nicht. Also,
Ronna sagt mir gar nichts, aber er sieht nicht aus wie Ronna. Und Ronno. Slim Ronno?
Bei mir steht Ronno.
Aber da steht Ronna.
Warum steht da Ronna? Da Ronno. Weiß ich leider nicht. Bei mir steht Ronno.
Also ja, ich glaube, irgendwie bilde ich mir irgendwas mit einem französischen Hintergrund ein. Also und deswegen, da würde ja nur Gaston passen. Ist ja nicht
ich kann die Sachen auch alle. Ich kann auch Ronno.
Ronno, Scar, Slim.
Gaston.
Schon gut. ich glaube, ja, tatsächlich D, auch wenn es, oder? Irgendwas Französisches. Aber
der kommt doch Limit vor, also das ist, bin mir sicher, dass das ist.
Okay, ihr sagt beide D, Gaston.
Gaston.
Gaston ist richtig.
Richtig, wunderbar. Ja. Und es kommt keine Frage zu Bernhard und Bianca. Leute, da verpasst ihr was.
Oh, Bernhard und Bianca.
Da hätte Anna gesungen.
Oh, stimmt. Das habe ich hier schon gemacht, ne? Das
wusste ich ja, aber nicht in der Heise-Show, aber mal bei einer.
Oh, jetzt habe ich direkt Lust, das zu singen, aber das werde ich hier in der Heise-Show nicht machen.
Nein. Können wir gleich zum Schluss machen.
Aber ich kann euch das Lied empfehlen. Aber Bernhard und Bianca ist auch, glaube ich, gar nicht Disney.
Doch,
deshalb was? Ist klar, ist das Disney, aber hallo.
Ja?
Aber hallo.
Ach was.
Aber eine Schätzerin, aber auf jeden Fall Disney.
Wir haben die immer geguckt und googelt mal oder YouTubet mal das RETTUNG-Lied. Ja, ich liebe es. Ich singe es auch sehr gerne. Ich werde wahrscheinlich heute Abend meinen Freund die ganze Zeit jetzt nerven, weil ich das Lied singen muss.
Sehr schön. Entschuldigung.
Liebe Grüße, er guckt, glaube ich, zu.
Oh. Ja, dann viel Spaß heute Abend mit Bernhard und Bianca.
Okay.
Und Anna.
Und mit mir. Frage Nummer 3. Die Disney-Figuren fanden natürlich auch ihren Weg in Computerspiele. Mit Mickey Mouse erschien das erste Disney-Videospiel auf einem Videospielsystem. Oh. Für welches ist es denn erschienen? Für Nintendo Game & Watch? Für den Atari 2600? Commodore Amiga oder den Apple II?
Also, Amiga wäre viel zu spät. Ich bilde mir ein, diese Nintendo Game & Watch, das waren ja diese vorgeprägten so LCD-Dinger, ne? So, mhm. Das waren so, ich bilde mir ein, da mich an irgendwas mit Mickey Mouse erinnern zu können. Aber waren die tatsächlich vor dem Atari-Telespiel? Ich kann mich aber an kein Atari-Telespiel mit Mickey Mouse erinnern.
Ich habe selber einen Gedankengang. Ich habe auch überlegt, hat Disney, die waren nicht so früh mit ihren Lizenzen. Die haben wahrscheinlich, und ich habe auch dieses Spiel, dieses Telespiel in Erinnerung, aber es kann auch komplett täuschen. Ne? Es ist irgend so ein Mandela-Effekt, dass man denkt, ja, das gab es auf jeden Fall, habe ich schon mal gesehen.
Aber waren denn diese Nintendo Game & Watch, waren die so früh?
Die also waren
das mit Atari 80ern, 2600, ne? hatten wir das letztens irgendwo, nach Markus testet gerade dieses andere, das sieht so schön aus, ich hätte so gern, es gibt auch jetzt diese neue Auflage von der Spielkonsole, wo man die Originalkartridges reinstopfen kann, die ist natürlich, das ist ja 70er, ne, die sind, Game & Watch, sind die nicht neuer?
Game Watch ist auf jeden Fall so Mitte 80er, so Anfang der 80er.
Ja, dann würde ich dann wahrscheinlich doch das, aber dann würden wir wahrscheinlich gleich erzählt bekommen, welches Spiel das denn war.
Also ich sag einfach mal A, weil ich kein anderes Spiel kenne, aber es ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich ist es wirklich
Spiel Atari. Ich sag B und wahrscheinlich ist es D.
Okay, wir haben einmal A und einmal B eingeloggt. Alex hat recht.
Nintendo
Game & Watch, da haben wir ein Bild auch für euch, wie das aussah, das Spiel.
Also waren die doch so früh oder es gab es gar nicht fürs 2006? Genau an dieses Spiel erinnere ich mich.
Aber es
das hatte ich möglicherweise sogar.
Ich habe ja die russische Variante.
81.
Ich habe ja die russische Variante gespielt.
Okay.
Mit Wolf und Hase. Das muss ich mal einwerfen. War die coole Kopie davon. Egal.
Aber das heißt.
Ich glaube, Anfang 80er
muss das. Dann gab es gar keins fürs Atari. Das war ja das, was ich zuerst meinte. Aber irgendwie passte das für mich zeitlich nicht. Schade.
Also, dieses Spiel ist auf jeden Fall 81 rausgekommen. Ja. Und 84 erschien Mickey Mouse auch noch in der Panorama Screen Serie DC95 für die Nintendo Game & Watch Reihe.
Cool. Wie gesagt, ich habe exakt das gleiche Spiel, nur mit dem Hase und dem Wolf. Das war die russische Variante. Die gab es dann im Ostblock. Aber das war, sie sah exakt quasi sonst exakt gleich aus, hat sie auch gleich gespielt. Cool.
Ja.
Ich wusste gar nicht, dass das kam mir so bekannt vor, aber irgendwie habe ich das nie gezockt.
Naja. Von wann war das Ding? Von 81?
81.
Verdammt. The Sorcerer's Apprentice für das Atari 2600 ist vom Dezember 83. Ach. Ah, ärgerlich.
Naja.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist älter. Naja. Klapp
daneben.
Pech.
Okay, aber das war ja gar keine schlechte Runde. Vielen Dank euch fürs Teilnehmen, an die Zuschauer fürs Zuhören, Zugucken. Nächste Woche gibt's ganz normal eine heiße Show, allerdings, also nicht ganz normal, ich bin nicht dabei. Ich verabschiede mich nämlich in Urlaub, ich brauche Urlaub. Ich kann ja schon nicht mehr reden. Ich komme aber nochmal extra für die Weihnachtsquiz-Show natürlich vorbei. Ansonsten verabschiede ich mich schon mal, wünsche allen eine schöne Zeit und bis dann. Aber nächste Woche trotzdem normal, 17 Uhr Donnerstag.
Echt jetzt nicht, dass alle gehen, nur weil du nicht mehr da bist.
Ja, ja, nee, genau. Nee, findet schon
guck
statt.
Guck mal, du kriegst schon mal Urlaubswünsche, das ist
danke,
total nett.
Wünschen danke, danke.
Auf jeden Fall auch.
Danke. Tschüssi.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.